Wie auch jemand gesagt hat, heute ist so vom Wetter auch ein bisschen, ja, die Tage waren so kühl. Ich habe mich gefragt, was soll das bringen? Wir sind jetzt Mitte August und vor 2 Tagen war so 12 Grad. Ich habe mir gedacht, wir müssen jetzt mal Heizung einschalten. Irgendwie im Haus ist es nicht immer warm. Ich persönlich habe mal gedacht, warum jetzt im August so dieses kalte Wetter? Aber Woche davor war so ziemlich heiß. Auch woanders ist es auch heißer und heiß und bei uns ist es kalt. Ich habe vor 2 Tagen mit meiner Schwester gesprochen. In Serbien war das 37 Grad und bei uns hier 12 Grad. Und dann habe ich mich auch gefragt, was soll das? Was macht die Natur? Welche Gesetze herrschen denn noch? Und erinnere mich an all die Nachrichten und in den Medien, wo wir hören, dass wir Menschen mit verschiedenen Sachen, die wir ausgedacht haben, tatsächlich die Natur so durcheinander bringen. Manchmal erleben wir so, auf einer Seite ist es Hitze, da brennen die Wälder in Portugal und sonst wo. Und hier bei uns kommt mal so 2 Tage heiß und 2 Tage kalt und nächste Woche soll wieder 29 Grad sein. Also das ist nur so, was mich beschäftigt in der letzten Zeit und frage mich, lieber Gott, was wird das alles noch bringen? Aber auf jeden Fall, wir erwarten, dass Jesus wiederkommt. Wir lesen auch in der Prophetie, in der Bibel, dass in der Endzeit, das ist das Zeichen der Endzeit, dass alles durcheinander kommt. Man stellt sich die Frage, ob die Welt so weitergehen könnte, wie sie ist. Wir haben auch in den Nachrichten gehört, vorige Woche oder vor 2 Wochen, dass ich auch Eisfelsen, wie nennt man so, dass man so von Nordpol sich die Berge, Eisberge auf oder ablösen und schwimmen. Und da kommt die Erwärmung, Klimaerwärmung. Und von daher wissen wir auch nicht, was die Zukunft bringt. Ich freue mich immer wieder, wenn ich mal in der Bibel über die neue Erde lese. Wir haben auch in diesem Lied gesungen, Aug im Aug werde ich ihn schauen. Herrlich wird es dann sein, wenn Jesus wiederkommt. Viele Male können wir gar nicht verstehen, was das bedeutet. Wir haben dieses Leben, das wir hier haben. Wir haben uns irgendwie zurechtgefunden. Da kommen irgendwelche Ereignisse oder Nachrichten, die uns ein bisschen Angst machen. Was wird es sein? Auch in der Politik sehen wir, da was auch die Welt ein bisschen Angst hat jetzt, diese Auseinandersetzung und Streit zwischen USA und Nordkorea. Ihr habt das alles bekommen. Das ist Atombomben sind jetzt in Gespräch und tatsächlich nur eine Hand hält das noch. Und wenn diese Hand nicht mehr hält, wir lesen auch in Offenbarung, dass ein Engel sagt sagt den 4 Engeln, die 4 Winde noch halten, haltet noch. Und die können nicht mehr halten. Und irgendwie zittert schon alles. Und wir sehen das alles. Aber der Engel sagt, haltet noch. Denn wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Ich möchte heute, dass wir über die Verheißung Gottes denken. Die Bibel fängt an mit Paradies. Das Garten Eden war ein Paradies. Gott hat alles am Anfang geschaffen und dann pflanzte Gott einen Garten ein und da setzte er die Menschen. Die Menschen lebten in Paradies und haben täglich die Beziehung mit Gott gepflegt. Was ist die wichtigste Botschaft vom Paradies? Was ist eigentlich das Paradies? Ich habe mich gefragt, ist es Paradies nur so schön, weil die Menschen gut gelebt haben? Manchmal haben wir auch für verschiedene Dinge hier auf Erden, sagen wir auch Paradies auf Erden. Kennt ihr den Ausdruck? Irgendwo ist es so schön, dass einige nennen Paradies auf Erden. Aber was ist eigentlich Paradies auf Erden? Was war so richtig perfekt im Paradies? Nicht, weil die Leute so gut gelebt haben, so schön und im Überfluss. Sie mussten nicht viel arbeiten. Und trotzdem, alles haben sie gehabt, Bäume und alles zu leben, so wie die Bibel uns beschreibt. Aber für mich ist der Hauptgedanke für das Paradies als einen perfekten Ort eigentlich diese tägliche Begegnung mit Gott. Und da steht im Bericht, dass Gott jeden Tag gekommen ist und er ist den Menschen begegnet. Und die Menschen haben mit Gott kommuniziert. Ich wage es für mich selber, eine Vorstellung zu haben, wie haben sie Gott begrüßt. Wenn wir uns als Menschen sehen, die wir uns mögen, uns lieb haben, von Kulturkreis zum Kulturkreis, aber hier in Deutschland habe ich erlebt, dass die Menschen sich begrüßen, so mit umarmen. Ich habe dich schon lange nicht mehr gesehen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Auf diese Weise denke ich mal, wie haben Adam und Eva Gott begrüßt? Haben sie Gott umarmt? Also bitte zitiert mich nicht, steht nicht in der Bibel. Das ist nur mein weiteres Denken. Wenn es tatsächlich so ist, dass Gott eine Beziehung mit diesen Menschen gehabt hat, es war noch keine Sünde da, die sind aus der Hand des Schöpfers gekommen. Und Gott kommt jeden Tag und er kommuniziert mit den Menschen. Er begrüßt sie. Vielleicht umarmt er sie. Oder sie umarmen Gott auch. Wie sieht das aus? Wie wäre ich froh, wenn mir gelingen würde, Gott zu umarmen? Wir sprechen über die tägliche Beziehung mit Gott und Verbindung mit Gott, wenn wir die Bibel lesen. Wenn wir die Verheißungen Gottes uns vor Augen nehmen und darüber nachdenken, wenn wir beten dann zu Gott, wenn wir verschiedene Erfahrungen mit Gott machen, ich freue mich immer, neue Erfahrungen zu hören. Und manchmal sind große Erfahrungen, manchmal sind kleine Erfahrungen, dass jemand nicht dort geparkt hat, wo es verboten war, sondern woanders, ist auch eine Erfahrung Gottes. Die gleiche Erfahrung habe ich die Woche gemacht. Und ich habe mich sogar mit Auto gestellt. Schöner Platz war da. Und ich war in Eile. Und dann denke ich mal, oder kam eine Stimme zu mir, oder so sagt man manchmal, ich gehe mal am Anfang der Straße mal sehen, ob ein Zeichen dort steht. Und obwohl ich nicht so viel Zeit hatte, gehe ich schnell zum Anfang der Straße und tatsächlich steht das Zeichen Halteverbot. Und deswegen waren auch so viele Möglichkeiten zu parken, weil es Parkenverbot war. Dann bin ich auch weggefahren und habe gesagt, nee, also da muss ich was anderes machen. Auch das ist auch Erfahrung mit Gott. Auch das, was er uns Vernunft gibt, dass wir uns an die Regeln halten, es ist auch eine Erfahrung mit Gott. Im Paradies, perfekter Ort wegen der Beziehung und Begegnung mit Gott. Gott zu umarmen. Ich lege euch ans Herz dieses Wort, aber bitte zitiert mich nicht. Ich bin kein falscher Prophet. Ich möchte nicht anders sprechen als nur das, was in der Bibel steht. Das steht nicht in der Bibel, aber ich habe das in meinen Gedanken weiter gedacht, dass es schön wäre, wenn das so kommen würde. Wie haben sie denn gelebt? Das erste Paradies, damit fängt die Bibel an. Die Bibel endet auch mit dem neuen Paradies. Am Anfang hat Gott alles geschaffen, aber dann kam die Sünde. Und die ganze Geschichte der Menschheit auf dieser Erde zwischen dem ersten Paradies und dem neuen Paradies ist nur ein Kampf. Ein Kampf mit der Sünde, ein Kampf mit dem Bösen. Und dieser Kampf ist nicht nur ein Kampf in der Welt, wo wir mal so die Streitigkeiten zwischen Ost und West sehen und hören, sondern es gibt auch einen Kampf in jedem Einzelnen von uns. Da ist ein großer Kampf. Was willst du erreichen? Wo willst du hin? Auf einer Seite will Gott dich in dieses Paradies bringen. Auf der anderen Seite ist eine andere Kraft da, die dich ins Verderben bringen möchte. Und so ist ein Kampf um jeden Menschen. Wenn uns die geistlichen Augen aufgetan werden könnten, dass wir nur sehen und mitbekommen, wie diese Mächte um jeden Menschen kämpfen, dann wäre vielleicht auch unser Leben anders. Wir würden eher die Entscheidung treffen, uns zu positionieren auf eine Seite, auf die Seite Gottes, als so, wenn wir nicht sehen. In dieser Woche spreche ich mit einem Jugendlichen, einem jungen Mann, muss ich sagen, so 20, 21, und er hat die Lust verloren, mehr in die Gemeinde zu kommen. Und war lange Zeit nicht mehr da. Und das hat mich schon mal, ja, bewegt, mal mit ihm zu sprechen. Was ist sein Problem? Wo ist das Problem? Was ist jetzt auf einmal? Und dann sagt er, ich habe von diesem Gott nichts erlebt. Ich frage mich, wo dieser Gott ist. Dann war meine Frage, was erwartest du denn? Was würdest du, möchtest du gerne erleben? Ja, dass etwas Großartiges kommt, dass ich richtig weiß, dass es Gott gibt. Und ich denke, das ist jetzt eine ehrliche Antwort von einem jungen Mann. Aber dieser Gedanke ist nicht nur bei ihm. Das ist anwesend in allen Herzen, in allen Gedanken. Wie viele Menschen würden mehr an Gott glauben, wenn ein Feuer vom Himmel fallen würde? Jetzt sage ich mal euch, es gibt einen Gott. Und das ist ein Beweis, jetzt kommt Feuer vom Himmel. Und du siehst, ein Feuer vom Himmel kommt. Dann wären die Kirchen voll. Aber Gott möchte nicht diese Sensationen, sondern Gott möchte, dass wir Vertrauen haben in dem, was er in seinem Wort gesagt hat. Was wir auch erleben, die Erfahrung mit Gott dürfen wir machen, jeden Tag aufs Neue. Gott macht alles neu. Das neue Paradies. In Offenbarung 21, Vers 5 sagt Gott, siehe, ich mache alles neu. Und da bekommt der Johannes einen Auftrag. Gott sagt ihm, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Diese Welt, die wir haben, das ist nicht das, was Gott am Anfang geschaffen hat, was er wollte, dass es so sein wird. In Jesaja 65, Vers 17, dann sagt der Prophet, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man den vorherigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr in die Herzen nehmen wird. Was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, sagt die Bibel an einer anderen Stelle, das hat Gott vorbereitet für die, die ihn lieben. Die Frage, die wir uns stellen, die ich mir auch gestellt habe, wer wird das alles bekommen? Wer wird in diesem neuen Paradies mit Gott, mit allen Erlösten von allen Jahrhunderten leben, mit allen heiligen Engeln, so nach der Beschreibung der Bibel? Wir Menschen, wir haben eine Sehnsucht in uns. Wir wollen leben. Auch wenn jemand so ein hohes Alter erreicht, Bruder Lederer, alles Gute zum Geburtstag. 91 Jahre, du bist über das biblische Alter hinaus. In der Bibel lesen wir, unser Leben wäre 70 Jahre. Wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Was ist mit dir los?
Ich warte, dass der Herr kommt.
Ja, Amen. Der Herr kommt. So lesen wir, er hat uns das versprochen. Aber wie ich gesagt habe, wir haben eine Sehnsucht zu leben, ewig zu leben. Und das ist nichts Neues, weil Gott so den Menschen auch geschaffen hat. Er hat dich nicht geschaffen, in diesem Leben so gut oder schlecht oder mit Problemen, mit Krankheiten oder irgendwie zu leben. Das ist nicht der Plan Gottes, sondern dass Gott die Menschen geschaffen hat. Das lesen wir in der Bibel dann. Es war sehr gut. Aber können wir Menschen überhaupt das erreichen, dieses neue Paradies? Was sollen wir tun, um das zu erreichen? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Nur dieser einzige Weg kann uns zu Gott führen. Und wir kennen diesen Text. Ich bin der Weg. Viele Christen zitieren dieses Wort von Jesus. Viele sagen, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg. Und trotzdem werden nicht viele gerettet. Warum denn nicht? Das ist eine wichtige Frage. Wir haben in der Bibel viele Texte, die in diese Richtung sprechen. Ich habe mich für heute, für diese Predigt, für eine Geschichte von Jesus entschieden. Und ich möchte gerne diese Geschichte mit euch betrachten. Und das ist eine bekannte Geschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 16. Eine Geschichte, die vielleicht für viele Christen eine Verwirrung bringt. Aber da ist die Rede über Paradies. Über wie bekommt man das Paradies. Jesus erzählt eine Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus. Ich möchte die Geschichte vorlesen. Lukas Evangelium Kapitel 16, ab dem Vers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich mit Purpur und kostbaren Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll mit Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von dem reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Abraham aber sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hergetröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham sprach, sie haben Mose und die Propheten, sie sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht? So werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Eine sehr interessante Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und wir erleben heute, dass diese Geschichte so interpretiert wird in vielen christlichen Kirchen oder überhaupt im Christentum heute, dass eigentlich die guten Menschen, nachdem sie gestorben sind, gleich ins Paradies gehen. Und die schlechten Menschen, Sie gehen in die Hölle. Schon mal gehört? Natürlich. Wenn man die Geschichte noch genauer nehmen würde, hier steht gar nicht und gut und schlecht, sondern alle Armen gehen gleich ins Paradies, in den Schoß Abrahams. Und die reichen Leute, die gehen in die Hölle. Also das ist oberflächlich, was die Menschen so, wie sie die Geschichte verstehen. Ich habe mich gefragt, bin ich arm oder reich? Wo gehe ich hin? Und zu meinem Schrecken habe ich festgestellt, dass ich reich bin. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe auch, bin gut angezogen, wie es hier steht, habe vollen Tisch, habe ein Haus, habe warme Zimmer, habe Geld genug, kann auch Urlaub machen, habe auch ein Auto. Also ich bin reich. Und wenn es so war, die Geschichte wäre, so diese Erklärung und Darstellung, wie man heutzutage überhaupt spricht, dann wäre ich verloren. Ich kann euch aus der Hölle begrüßen, die ihr alle irgendwo bei Abraham seid. Ist das Ziel von der Geschichte Jesu? Ich meine, in der letzten Zeit spreche ich oft mit den Leuten. Ich weiß nicht, warum so viele auf einmal. In den vielen Bibelstunden kommt gerade diese Frage, was passiert mit dem Menschen, wenn er stirbt? Denn einige Texte in der Bibel, wie auch diese Geschichte, wird so oft zitiert und doch klar und deutlich, dass die Guten gleich ins Paradies gehen und die Schlechten oder wie hier steht, Armen und Reiche. Ist das die Botschaft von Jesus? Jesus möchte hier seinen Zuhörern etwas ans Herz legen. Und zwar, er sagt, ihr habt Mose und die Propheten und ihr sollt auf sie hören. Denn wenn jemand nicht bereit ist, auf Mose und die Propheten zu hören, er wäre sicher auch nicht bereit, auf den zu hören, der vielleicht aus den Toten kommen würde, vorausgesetzt, dass Gott ihn geschickt hat. Denn es könnte sein, dass jemand anderer ihn auch schickt. Und ihr habt gehört, dass es so Menschen gibt, die auch mit den Toten sprechen. Und das ist eine große Verwirrung oder große Lüge vom Teufel, dass jemand, der gestorben ist, der auf einmal sprechen kann. Und ich kenne Leute, die auch mit mir gesprochen haben, die dem glauben und sie auch diese Verbindung mit den Toten auch aufrecht erhalten wollen. Was ist die Botschaft von dieser Geschichte? Hört auf Mose und die Propheten. Wenn du nicht auf Mose und Propheten hörst, dann hilft dir gar nichts. Wann werdet ihr endlich mal anfangen, auf Mose und die Propheten zu hören? So habe ich mit meiner Übersetzung, meine eigene Übersetzung, diese Frage von Jesus so formuliert. Wann werdet ihr mal anfangen, auf Mose und Propheten zu hören? Ein Vorwurf vor Jesus. Wem gilt dieser Vorwurf? In der Geschichte, in der ersten Linie, an die Juden geschickt. Und seine Zuhörer damals waren die Juden. Heute würde man sagen, die Gläubigen, die mit Gott was zu tun hat. Aber wenn wir an die Juden denken, hören sie nicht auf Mose und auf die Propheten? Sind sie denn nicht das Volk Gottes? Waren sie nicht stolz, dass sie Same Abrahams sind? Also hier verstehe ich nicht etwas. Auch wenn er sagt, Vater Abraham, also das zeigt mir eine Zugehörigkeit. Auch dieser reiche Mann, der angeblich jetzt in der Höhle ist, er sagt Vater Abraham. Das heißt, er war nicht ein Fremder. Er war ein Mitglied im Volk Gottes und ein Abrahams Kind. In einem anderen Gleichnis erwähnt Jesus solche Gemeindeglieder, die viel für Jesus tun. Matthäus 7, Vers 22, da sagt Jesus, viele werden kommen und werden sagen, haben wir denn nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir denn nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir denn nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Also das heißt mir, hier ist die Rede über die Menschen, die mit Gott Verbindung hatten. Denn im Namen Jesu haben wir das alles getan. Und welche Antwort gibt Jesus ihnen? Ich kenne euch nicht. Wer seid ihr denn? Ihr Übeltäter sogar an dieser Stelle. Haben wir das nicht? Warum ist das so? Warum haben Menschen so wenig Vertrauen zu Gott? Vielleicht sind die Kirchen schuld. Das, was die Kirchen predigen, was sie alles über Gott sprechen, das ist vielleicht nicht für jeden Menschen angepasst. Und viele Menschen, viele Kirchenereignisse und Gedanken bringen die Menschen mehr von Gott weg als zu Gott. Vielleicht sind die Menschen schuld, die vielleicht einen klaren Ton von der Kirche nicht hören wollen. Was erzählt denn Mose und die Propheten? Oder vielleicht schauen wir zu viel auf die Menschen. Und das ist unser größtes Problem, weil wir auf die Menschen schauen. Schau mal wie er, schau mal wie er, schau mal wie die Kirche, schau mal wie die Kirche. Denn wer auf die Menschen schaut, kann nur in Verwirrung kommen. Wir sind aufgerufen, auf Gott zu schauen. Eine klare Botschaft für uns alle. Schau auf das, was Mose und die Propheten gesprochen haben. Auf der anderen Seite, pass auch auf dein Leben auf. Denn es könnte sein, dass du die einzige Bibel bist, die jemand gelesen hat in seinem Leben. Es gibt viele Menschen, die sich mit der Bibel gar nicht beschäftigen, sondern sie schauen auf die Leute, die sich mit der Bibel beschäftigen. Und da möchten sie gerade sehen in diesen Leuten, dass dieses Bibellesen eine Spur in deinem Leben hinterlassen hat. Wenn du nur liest, über Gott sprichst und dein Leben so weit weg von Gott ist, da hast du keine Möglichkeit, jemanden zu überzeugen, zu Gott zu kommen, gläubig zu werden, wenn er in deinem Beispiel das nicht sieht. Also die Bibel möchte uns das ans Herz legen. Du bist die einzige Bibel, die jemand je in seinem Leben gelesen hat. Und es ist die Frage, was liest er bei dir? Wie ist es in deinem Leben? Ein Rat von Paulus an Timotheus kennen wir auch. Pass auf dich selbst und auf die Lehre. Und wenn du das tust, wirst du dich selber retten und die, die auf dich hören. Also alle diese Gedanken unter dem Motto, wann werdet ihr endlich mal anfangen, auf Mose und Propheten zu hören, sehe ich als einen Vorwurf von Jesus. Ist der Vorwurf begründet? Ja, das ist eine interessante Frage. Jesus wirft seinem Volk vor, dass dieses Volk nicht auf Mose und Propheten hört. Und wenn das so weitergeht, hat er keine Chance, irgendwas zu erreichen. Was sprechen eigentlich Mose und die Propheten? Warum ist es so wichtig, auf sie zu hören? In Lukas 24, Vers 27, da lesen wir über ein Gespräch nach der Auferstehung Jesu auf dem Weg nach Emmaus. Dieses Gespräch ist uns bekannt. Wir lesen im Vers 24, Kapitel 24, Vers 27. Jesus fragt die beiden Jünger, die nach Emmaus gegangen sind, was ist das? Was sprecht ihr untereinander? Und über Christus. Und Vers 26, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt 27. Und er, Jesus, fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Die Hauptbotschaft von Mose und von den Propheten, was ist es? Das ist Jesus. Jesus, das ist die Zentralbotschaft. In Johannes 5, 39 sagt Jesus auch so ähnlich, suchet in der Schrift, denn die Schrift ist es, das, die von mir zeugt. Die Botschaft von Mose und die Propheten, Jesus ist der einzige Weg, ins Paradies zu kommen. Wir können so viel über die neue Erde sprechen, wir können so viel an Gott denken und glauben, dass Gott uns dorthin bringt. Aber der einzige Weg, sagen Mose und die Propheten, ist Jesus, der einzige Retter, der einzige Weg zu Gott. Ich komme zurück zu diesem Vorwurf von Jesus. Wann werdet ihr anfangen, an Mose und an die Propheten zu glauben und sie zu hören? Warum möchte der normale, natürliche Mensch nicht von Jesus hören? Habt ihr Menschen begegnet, die nicht von Jesus hören wollen? Es gibt welche Menschen, die wollen nichts von Jesus hören. Wisst ihr warum? Es gibt verschiedene Gründe. Ich habe mir einige hier gefunden und aufgelistet. Wenn sie an Jesus denken, vielleicht tadelt das ihr Leben, ihre Lebensweise. Wenn du denkst, wie Jesus gelebt hat und was wir in der Bibel über Jesus lesen und wissen, vielleicht tadelt das mein Leben, denn ich lebe nicht so und deswegen lieber mich nicht damit zu beschäftigen. Oder mit anderen Worten, wenn ich so viel an Jesus denke und an sein Leben, das ist eine Herausforderung für mich. Das fordert mich heraus, auch so zu leben wie er. Jesus hat das gezeigt, wie man nach dem Willen Gottes leben soll. Auch wenn er den anderen Menschen geholfen hat, wenn er so eine enge Beziehung mit dem Vater gehabt hat, das ist eine Aufforderung auch für diejenigen, die an Jesus denken. Deswegen haben wir auch diesen Gedanken, es wäre sehr schön für uns Menschen, wenn wir Zeit finden würden, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, über Jesus nachzudenken, über sein Leben, über seine letzten Tage und Stunden vor allem. Das, was er getan hat, dass wir im Wort Gottes über Jesus lesen, was er alles gemacht hat, das bringt uns näher zu Jesus. Natürlich, Satan will das nicht. Er versucht dir viele andere Dinge vor Augen zu stellen. Und jeder von uns, jetzt mal ehrlich, kein Vorwurf, jeder denkt an sich selber. Wie viel Zeit findest du denn am Tag, an Jesus zu denken, mit ihm eine Gemeinschaft zu haben? Wenn wir darüber nachdenken, da sehen wir, welche Beziehung wir zu Jesus haben. Es gibt natürlich Menschen, die das sehr pflegen, ohne eine Stunde am Tag in der Früh stehen, früh auf, weil ich den Tag mit Gott anfangen wollen, mit dem Gebet. Das ist sehr gut, wenn man das kann. Einige wollen am Abend, wenn alles sich beruhigt und so. Aber wenn man keine Zeit findet an einem Tag und vergehen Tage, vergehen Wochen, wenn man nur kurze Gebete spricht oder vielleicht nur ein Wort oder ganz kurz mit Gott, dann kann man nicht viel sprechen über Beziehung mit Jesus. Also jetzt verstehe ich, warum wirft Jesus vor dem Volk, ihr hört nicht auf Mose und auf Propheten. Denn Mose und Propheten zeugen von Jesus. Und wenn jemand nicht über Jesus so viel hören möchte, dann hört er auch nicht auf Mose und die Propheten. Und aus der Geschichte Jesu, wenn ihr nicht auf Mose und Propheten hört, da könnt ihr gar nicht ins Paradies kommen. Auch wenn jemand von Toten kommen würde und dir etwas sagen würde, wenn du nicht bereit bist, auf Mose und Propheten zu hören, dann hast du dein Ziel nicht erreicht. Die Juden zur Zeit Jesu haben schon auf Mose und Propheten gehört. Und das war ihnen bekannt. Aber sie haben gehört und rausgenommen das, was sie wollten. Und es ist auch sehr möglich, auch die Leute, die die Bibel lesen, dass sie daraus nehmen das, was sie wollen. Es gibt welche, die in der Bibel nur gute Geschichten finden. Es ist sehr schön für die Kinder, auch für die Erwachsenen. Es ist schön, jede Geschichte hat so eine Lehre, eine Botschaft. Und die Bibel ist voll mit solchen Geschichten. Wenn die Bibel eigentlich nur ein Geschichtsbuch ist, dann hörst du nicht auf Mose und Propheten oder historische Dinge und so weiter. Was lesen wir im Wort Gottes von Mose und Propheten? Wir leben heute tatsächlich in einer Verwirrung, denn viele Menschen interpretieren und auslegen einige Gedanken und Texte aus der Bibel, wie sie wollen. Nur der Heilige Geist kann dir helfen, die Botschaft von Mose und von den Propheten zu verstehen. Wenn wir beten, dass Gott uns hilft, wenn du täglich betest, dass Gott deine Gedanken leitet, dass du eine Beziehung mit Jesus aufbaust, dann wirst du dem Heiligen Geist einen Weg ebnen, in deinem Leben, in deinem Alltag reinzukommen und dich auf diesen Punkt bringen, dass du eine Beziehung mit Jesus aufbaust. Luther hat interessant über Gebet gesagt. Er sagte, ich bete jeden Tag eine Stunde. Es sei denn, dass ich an einem Tag viel zu tun habe. Dann bete ich 2 Stunden. Normalerweise, wenn ich viel zu tun habe, viele Male vergessen wir auf das Gebet. Aber was es heißt, wenn ich viel zu tun habe, dann bete ich 2 Stunden. Denn alles, was du machst mit deinem Denken, mit deiner Geschicklichkeit und so, das ist deins. Aber viele Male machen wir Erfahrung mit Gott, wenn wir zur Ruhe kommen, wenn wir beten. Dann kommen neue Ideen, kommen neue Gedanken und Gott führt und leitet dein Leben. Die Botschaft von Mose und den Propheten ist Jesus. Jesus liebt dich. Jesus möchte dich und mich retten. Einen Ausdruck verwenden wir auch manchmal, wenn wir sagen, die Menschen sollen wir mit den Augen Gottes sehen. Auch die größten Verbrecher, auch die Menschen, die uns beleidigt haben, die Sünder sind, sollen wir mit den Augen Gottes sehen. Und eine Frage, die ich mir gestellt habe, wie sieht Gott denn einen Sünder oder einen Verbrecher? Wie sieht ihn Gott? Jesus betet vom Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Einen Sünder sieht Gott als eine arme Kreatur, die von so vielen Dämonen angegriffen ist. Gott hat den Menschen geschaffen, Gott hat einen Plan mit dem Menschen, aber das sind so viele andere Mächte und der Mensch, weil er freien Willen hat, sehr oft fällt unter diesen allen bösen Mächten. Und Gott schaut auf ihn mit Leid. Ich habe erlebt in Nürnberg, in der Stadt, und dieses Erlebnis hat Spuren in mir hinterlassen. Es war mal, in der letzten Zeit sehe ich das nicht, aber es war noch vor ein paar Monaten, wenn man unten vom Hauptbahnhof rausgeht Richtung Fußgängerzone, da, wenn man aus dem unteren Geschoss rausgeht, dann saßen viele Drogenabhängige und so junge Leute, tätowiert mit verschiedenen Farben und so weiter. Da saßen sie manchmal gebettelt und irgendwie, und das war ein Armut, so einen jungen Menschen zu sehen, der dort sitzt. Und da gehen meine Frau und ich vorbei und habe ich nur kurz mitbekommen, dass eine Mutter zu ihrer Tochter, die dort saß, sah so auch aus wie eine, die da abhängig ist. Und die Mutter hat gesagt, komm nach Hause. Und sie hat geschrien, gesagt, lass mich in Ruhe. Mir ist hier schön. Ich möchte hier bleiben. Das ist mein Leben. Und dann dreht sie von Mutter weg und geht zu ihren Freunden. Und die Mutter steht da wie ein Stein. Wartet wieder eine Gelegenheit, wieder mal zu ihr zu kommen und zu sagen, komm, das ist nicht das Leben, was du haben sollst. Aber Wort, dieses Geschrei, was die Tochter da gesagt hat, das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, stell dir mal vor, deine Tochter sitzt da und du kommst als Mutter und sagst, komm mein Kind, ich werde alles für dich tun. Ich gebe dir alles. Komm du nur weg von dieser Gesellschaft. Und dann sagt sie dir, nee, lass mich in Ruhe, hier ist mir schön. Natürlich würden wir selten weinen zu Hause, weil wir nichts tun können. Das sind schon erwachsene Leute. Sie können entscheiden für sich selber. Und erst dann habe ich verstanden, wie das Herz Gottes weint, wenn du als sein Kind, das er liebt, Jesus hat sein Leben für dich gegeben und sagt ja, komm mein Kind, und du sagst ihm, lass mich in Ruhe, mir ist hier schön. Und er lässt dich nicht in Ruhe. Er lässt dich im Moment in Ruhe. Die Mutter ist da geblieben. Und sie sucht neue Wege, nochmal zu versuchen. Vielleicht wird sie Erfolg haben. Die Menschen mit Augen Gottes sehen. Und das ist gerade so. Wie sieht Gott einen Sünder an? Wir Menschen, wir verurteilen manchmal und sagen, der hat das getan, der hat das getan, der ist so sündig und so und so. Gott schaut nicht so uns Menschen, sondern Gott schaut, was er von seinem Kind machen kann. Wie kann er ihm helfen, doch zur Besinnung zu kommen und festzustellen, das ist nicht der richtige Platz für dich, mein Kind, für dein Leben, für deine Zukunft. Jesus möchte, dass wir zu ihm kommen, in diese Herrlichkeit, die Gott vorbereitet hat. Er hat uns erlöst. Sei, was du bist. Das ist die Botschaft. Sei in deinem Leben das, was du bist. Und was bist du denn? Du bist ein erlöster Mensch. Du bist ein Mensch, den Jesus liebt, der sein Leben für dich gegeben hat. Und er hat dich durch seinen Tod erlöst. Und dann die Aufforderung von Jesus, sei wer du bist und sei was du bist. Wenn du ein erlöster Mensch bist, dann sei es so. Dann lebe so mit Jesus. Paradies. Ich möchte kurz zusammenfassen. Da waren jetzt viele Gedanken. Ausgegangen von der Geschichte Jesu über reichen Mann und armen Lazarus. Beide haben ein Ziel. Einer hat erreicht, einer nicht. Dass die Guten, nachdem sie gestorben sind, gleich ins Paradies gehen, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Auch nicht von dieser Geschichte. Dass die Armen gleich ins Paradies gehen und die Reichen die Hölle, ist auch nicht die Botschaft der Bibel. Aber eine direkte Botschaft, die Jesus auch uns heute sagen möchte. Wenn du auf Mose und auf Propheten nicht achtest, dann kannst du wenig erreichen in deinem Leben. Achte auf Mose und auf die Propheten. Höre auf sie. Was sprechen sie denn? Nichts anderes. Sie sprechen über Jesus. Und Jesus sagt, Mose und Propheten zeugen von mir. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Der einzige Weg zum Vater ist durch Jesus. Und das ist die frohe Botschaft, auch aus dieser Geschichte. Möge Gott uns helfen, dass wir das verstehen und dass wir auf Mose und auf Propheten achten und auf sie hören. Mit dem Hauptthema von Mose und von den Propheten. Jesus ist da als unsere Errettung. Der einzige Weg, der zu Gott führt. Möge Gott uns segnen, dass wir diese Botschaft ans Herz legen und dass wir so leben. Lebe und sei, was du bist. Du bist ein erlöster Mensch und zeige das auch in deinem Leben mit der Kraft Gottes. Wünsche uns allen Gottes Segen dabei. Amen.